Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Das war mal wieder ein Golfwochenende, ganz nach dem Geschmack der deutschsprachigen Golffans. Bernd Wiesberger, der feiert in Dänemark in einem richtigen Thriller sein Sieger-Comeback. Max Schmidt, der legt sein bestes Karriereergebnis eben da auf die Bahn. Und die deutschen Damen auf der Ladies European Tour sind auch mal wieder gut unterwegs gewesen. Und auch auf der LPGA Tour kann sich das Resultat von Caro Masson durchaus sehen lassen. Da fällt jetzt nur die PGA Tour ein bisschen ab, auch wenn Martin Keimer da immerhin den Cut schaffte und eine der besten Turnierrunden in dieser Woche im Colonial spielen konnte. Aber es gibt ja auch außerhalb deutschsprachiger Ergebnisse noch ganz viel zu besprechen. Kevin Na, Jordan Spieth, das sind jetzt nur zwei Stichworte. Über Autos geht es auch heute für unsere Expertin Desiree Wolf und mich, Malte Asmus. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir fangen an mit endlich mal guten, positiven Schlagzeilen aus Österreich. Endlich mal Videomaterial aus Österreich, was nicht zum Würgen anricht.
Genau, was nicht in höchstem Maße kompromittierend ist. Das Land hat auch mal wieder eine gute Außendarstellung verdient und die wurde ihm beschert durch Bernd Wiesberger, was tatsächlich auch aus golferischer Hinsicht, also Golfberichterstattungshinsicht und überhaupt aus einer golferischen Betrachtung heraus besonders schön ist, weil Bernd Wiesberger damit ein ganz tolles und ehrlich gesagt früher als erwartetes Comeback hingelegt hat. Wiesberger hat eine lange Verletzungspause und insofern ist das umso schöner, dann ein Spieler, der auch das Potenzial hat, was Wiesberger immer hatte, dann wieder ganz oben auf dem Leaderboard zu sehen und auch zu sehen, wie er das durchziehen kann an einem Sonntag. Und insofern Glückwunsch nach Österreich, beziehungsweise nach Dänemark, wo er vielleicht noch ist. Und da hat er wirklich ganz, ganz großartige Arbeit geleistet.
Himmerland Golf and Spa Resort in Faso, Dänemark. Das war der Austragungsort der Made in Denmark in diesem Jahr. Und Bernd Wiesberger, der gewann am Ende mit minus 14 Einschlag vor Robert McIntyre und drei Schläge vor Romain Langasque aus Frankreich. Und Max Schmidt, der wurde geteilter Vierter. Gucken wir auch gleich drauf. Vorher lass uns die Serie bei Bernd Wiesberger bleiben. Das war ein Thriller, den er sich da geliefert hat mit Robert McIntyre. 15 Löcher lang war es relativ Kopf an Kopf. Dann entschied es sich, wie es sich entschied. Da sprechen wir gleich drüber. Vorher lassen wir Bernd Wiesberger im Interview mit der European Tour zu Wort kommen.
Unglaublich. Es war ein toller Tag, eine tolle Woche hier in Dänemark. Mich von Anfang an wohlgefühlt. Ich habe wirklich gutes Golf gespielt. Ganze Woche lang immer daran geglaubt, dass ich das durchziehen kann, obwohl die Jungs echt gutes Golf gespielt haben, vor allem der Robert die letzten zwei Tage. Und ja, irgendwie wird die Ziellinie gebracht, auch wenn es ein bisschen holprig war am Ende, aber natürlich ein super Gefühl, jetzt als Sieger wieder mal am letzten Grün zu stehen mit einem Pokal.
Der Endspurt war ja fast ein bisschen was wie Matchplay. Hat das noch extra Druck gegeben?
Nicht wirklich, im Endeffekt muss man sein eigenes Spiel durchziehen und ich habe zu 99% das machen können. Hin und wieder der ein oder andere Fehlschlag ist natürlich und da muss man hinnehmen und das Beste draus machen. Und bin ruhig geblieben, habe gewusst, dass ich meine Chancen bekomme und konnte die relativ gut nutzen und daher bin ich sehr, sehr happy mit der Performance dieser Woche.
Das kann er auch wirklich sein, Desiree. Also eine tolle Vorstellung von Bernd Wiesberger. Du hattest seine Verletzungszeit vorhin schon angesprochen. Das war ja sehr, sehr lange Zeit, die ja außer Gefecht war. Und das war ja auch eine Verletzung, die man jetzt als Golfer nicht so unbedingt so ganz einfach wegsteckt.
Nee, wir sind wieder mal beim Thema Handgelenk. Und das ist einfach schwierig, wenn du, also zum einen war Bernd Wiesberger tatsächlich 7 Monate komplett aus dem Turniergeschehen raus. Er hat das Masters noch gespielt, 2018, und hat dann natürlich alle Majors verpasst erstmal und sowieso auch alle anderen Turniere. Und dann hat, also Ende 2018 hat er dann angefangen, wieder zurückzukommen auf der European Tour, so ganz vorsichtig. Und das hat natürlich dann nicht auf Anhieb irgendwie gleich für ganz vorne gereicht. Das war also völlig klar. Und aus meiner Sicht hätte ich ehrlich gesagt auch vermutet, dass er noch ein bisschen länger braucht, sich zu erholen, weil er einfach auch selbst gesagt hat, es gibt ein interessantes Interview mit den Kollegen von Golfpost und kann man auch noch nachlesen. Und darin sagt er eben auch, dass er eben, also die Handgelenksverletzung kommt von einem Schlag mit einem Holz 3 auf einem Par 5 und da hat er einfach irgendwie in den Boden gehackt oder sonst irgendwas und da sei der Schmerz auf einmal gekommen und dann ist es eben, das erzählt er relativ interessant, dass natürlich, dass er Turniere verpasst und dass das schmerzhaft ist, ist ja völlig klar, aber dass eben auch, dass du auch gegen den Kopf dann arbeiten musst, dass du eben dich ja trauen musst, wieder voll zuzuhauen praktisch, also dass du nicht schon Bewegungen machst, das ist ja bei jeder Verletzung auch ohne Sport immer sowieso auch eine Herausforderung und für ihn war das dann auch so, dass er wirklich ganz bewusst sozusagen mental daran arbeiten musste, auch mit dem Driver wieder einfach komplett durchzuziehen, ohne Angst vor einer erneuten Verletzung und das ist eben so ein Prozess, den musst du erstmal durchlaufen. Und das ist ihm gelungen, aber er hat da, also das Interview ist von Anfang Mai, jetzt haben wir Ende Mai und da hat er Anfang Mai eigentlich noch gesagt, das ist jetzt ein Prozess und er ist ganz gut dabei, aber er muss sich halt Zeit geben und rechnet jetzt nicht irgendwie damit, dass das von heute auf morgen passiert und insofern ist in Relation zu diesem gegebenen Interview, ist es jetzt, so wie wir es auch empfinden, tatsächlich jetzt schneller als erwartet, gelungen, da ganz oben wieder aufzuscheinen und was ja im Golf die größte Herausforderung ist, das werden alle Kollegen bestätigen können, das wirklich über 4 Tage durchzuziehen und wie du vorhin gesagt hast, eben dann in einem Sonntagsschlussflight mit Robert McIntyre zusammen, der ihm echt einen Fight geliefert hat, dann trotzdem da auch als Sieger hervorzugehen. Mhm. Das ist natürlich auch eine Qualität von Bernd Wiesberger. Nicht umsonst war er deswegen vorher auch absolut am Durchstarten und am Kommen und auch bei Majors oft sehr, sehr gut dabei. Ich erinnere an das Masters auch noch, wo er mal richtig, richtig gut dabei war. Und das blitzt jetzt natürlich wieder auf, aber das ist ein harter Weg, sich da zurückzuarbeiten.
Ja, und den Kopf dann eben auch klar zu kriegen nach so vielen Nackenschlägen, dann auch in so einem engen Rennen wie das, was er sich da mit Robert McIntyre dann am Sonntag geliefert hat, da dann auch tatsächlich den kühlen Kopf zu behalten, wenn es dann 15 Löcher lang eigentlich spitz auf Knopf steht und dann an der 16, ja, letztlich sowas wie die kleine Vorentscheidung dann noch nicht viel, aber zumindest da ging es dann schon wieder für Bernd Wiesberger in die richtige Richtung. Der hatte auf der Frontline die Serie unter anderem neben ganz vielen Birdies, und zwar waren es 5 Birdies, ja auch ein Double Bogey gespielt. Dann an der 11 ein Eagle, also es ging hoch und runter. Dann kam an der 13 noch ein Bogey dazu, dann wieder Birdie an der 14, an der 16 dann letztlich das entscheidende Birdie, weil das ja ihm half, sich von Robert McIntyre abzusetzen.
Ganz genau. Und McIntyre hat eben dann den Gefallen getan, an der 17 seinen T-Shots wirklich komplett zu verziehen und dadurch dann nur einen Bogey zu spielen. Und damit waren es dann sozusagen 2 Schläge Unterschied. Und dann hat sich Bernd Wiesberger auch das Bogey auf der 18 leisten können, was er dann gespielt hat, weil das war dann nicht relevant, weil da war es dann klar, dass er, solange er dieses Bogey spielt und das natürlich kein Double Bogey wird, er dann in diesen genauen einen Schlag Führung da nach Hause bringen kann. Und für McIntyre war das sicher auch es ist, finde ich, immer großartig, wenn am Sonntag der totale Thrill dann nicht im drittletzten Flight oder so passiert und danach noch 2 kommen, die eigentlich in Führung lagen und einen äußerst mittelmäßigen Tag nur spielen und halt fürs Ergebnis noch reinkommen müssen, sondern wenn du wirklich die Action im Schlussflight hast und das waren eben Wiesberger und McIntyre und das ist dann sowieso in Himmerland, das muss man einmal noch ganz kurz ansprechen, das ist einfach großartig. Die haben ja als besonderes Highlight auch jetzt von Zuschauerperspektive aus gesehen, haben die ja ein Sponsorenzelt vor dem 14. Abschlag und da musst du durchlaufen als Spieler und das ist von Heineken gesponsert, insofern sind die natürlich alle total nüchtern, die Zuschauer da drin, und du hast aber ein total toll gemacht, so ein Walk dann durch dieses Zelt, du kannst da auch mit den Leuten abklatschen, wenn du da Bock drauf hast, und da wird auch Musik gespielt, also quasi nicht Einlaufmusik, wie nennt man das, dann Durchlaufmusik und das war dann sehr, sehr nett, weil zuerst kam Robert McIntyre im Schlussflight eben durch und dann haben die halt wirklich jetzt The Final Countdown gespielt und bei Bernd Wiesberger hat man so ein bisschen gesehen, also zum einen finde ich sehr bewundernswert, wie der in der Konzentration war, weil der hat eigentlich keine Mini groß verzogen, als er da durchgelaufen ist. Das ist natürlich auch wichtig, da sein Mindset auch nicht zu verlieren, weil da auf einmal Zuschauerhype ist. Aber es war natürlich, das ist eine Riesenshow fürs Publikum und ich glaube, das ist auch für die Spieler letztendlich nett, wenn die einen positiven Boost kriegen da. Und so ist das einfach von der Atmosphäre her in Himmerland eh schon toll. Und beide haben ja dann an der 14 auch das Birdie gespielt. Das folgende Wiesberger war wahrscheinlich deswegen nicht so gut gelaunt, weil er an der 13 eben das Bogey hatte. Aber ab da war dann eigentlich klar, jetzt ist er drin und jetzt lässt er sich das auch nicht mehr nehmen.
Und da ist eben dann sein Mindset so gewesen, dass er es am Ende auch durchziehen kann. Robert McIntyre, aber auch ein sehr interessanter Mann, vor allen Dingen auch einer, der aktuell sehr, sehr stark in Form ist, der aber natürlich so ein Mindset wie Bernd Wiesberger aufgrund seiner noch nicht ganz so großen Erfahrung natürlich noch nicht hat, aber McIntyre, Rookie-Saison auf der European Tour, jetzt zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz geholt. Insgesamt 4 weitere Top Tens in diesem Jahr schon in seiner Premiere auf der European Tour eingefahren bei 15 Starts. Also die Quote ist sehr, sehr gut. Und jetzt kam er zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen dann in Folge zu kurz. Robert McIntyre ebenfalls im Gespräch mit der European Tour.
Disappointed, but no, we give it everything today. I really couldn't have played much better other than a couple of wedge shots and that probably that drive on 17 cost me it, but I'm young, I'm learning, so today was another learning experience and I mean I'm happy the way I played. I can't say I'm not, so yeah, it's a learn. We'll learn from it.
Viel vorwerfen, Desiree, kann er sich auch eigentlich nicht. Ne? Also weder seine Resultate in der letzten Woche kann er sich vorwerfen lassen, sondern jetzt auch das Ganze in Himmerland nicht. Der ist wirklich gut dabei und hat vor allen Dingen in dieser kurzen Zeit, die er auf der European Tour ist, schon unglaublich viel gelernt. Und jetzt wird er noch weiter lernen.
Ja, also so eine Erfahrung, auch jetzt da mit Wiesberger im Schlussflight, ist sowieso unbezahlbar, denke ich. Und er hat ja auch beim British Masters einfach schon tolles Golf gezeigt. Und er weiß selbst genau, dass er natürlich im Prinzip an der 17 mit dem Bogey das weggegeben hat und dass er nach einem bogeyfreien Tag mit lauter Birdies ausgerechnet an der 17 dann ein T-Shot verzieht. Das ist jetzt dann, das kann, glaube ich, jeder für sich erklären. Aber er ist total klar irgendwie, auch in seiner Analyse, und sagt eben selbst, da kann ich draus lernen, und das ist alles so eine Lernkurve. Er hat dann auch sinngemäß, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gesagt, ich klopfe jede Woche an die Tür, jetzt zum Beispiel mit den beiden zweiten Plätzen beim British Masters und jetzt hier. Und irgendwann wird die Tür dann auch aufgehen. Er hat es vielleicht ein Tick weniger malerisch ausgedrückt, aber es ging schon irgendwie mit Knock on the Door. Und das ist genau das, wie du das angehen musst. Wir hatten das ja auch bei Esther Henseleit, das auf der Ladies European Tour schon oft, eine wahnsinnig junge Spielerin, Rookie-Saison, und hat jetzt halt zweite Plätze. Ja, das ist ein Unterschied, ob du seit Jahren auf der Tour bist und trotzdem nur zweite Plätze in Anführungszeichen kriegst, oder ob du schon ganz jung und ganz Rookie-mäßig sogar zweite Plätze schaffst und halt den Sieg noch nicht kriegst, weil da halt dann noch einer die Nase vorn hat. Aber das sind extreme Lernerfahrungen, die da haben. Also gefühlsmäßig, Gefühl ist immer ganz schlecht, aber bei Robert McIntyre ist es absolut eine Frage der Zeit, wie übrigens auch bei Esther Henseleit. Und da sollte das schon eigentlich klappen mit dem Sieg. Und auch dieser zweite Platz, sagt er selber so, und es ist einfach so, wird ihm wahnsinnig weiterhelfen. Und beim nächsten Mal wird er dann halt an einer anderen 17 in Anführungszeichen stehen und sich erinnern und runterkommen, vielleicht ein anderes Mindset irgendwie sich selbst geben können, und dann zieht er das auch durch.
Also Robert McIntyre auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Wir haben ihn spätestens seit dieser Woche jetzt auch in unsere Beobachtungsrotation mit aufgenommen. Und wen wir natürlich sowieso beobachten bei jedem seiner Starts, das ist der Deutsche Max Schmidt, geteilter Vierter am Ende geworden. 68, 70, 68 und eine 69 zum Abschluss. Und damit hat er das beste European Tour Ergebnis seiner noch jungen Karriere eingefahren, war ja zum Start in die Saison schon in den Top 10 gelandet auf Mauritius, und jetzt hat er es auf dem europäischen Festland dann auch nochmal geschafft bei einem Turnier, ja, was letztlich auch deutlich besser besetzt war als das auf Mauritius und was von daher natürlich auch viel mehr, ja, für ihn auch zählen sollte und was vor allen Dingen nach vielen Rückschlägen in den letzten Wochen endlich mal so dieser Push in die richtige Richtung war. Wir hören ihm im Interview mit der European Tour. 2 Fragen sind es, ich habe die zweite für euch übersetzt.
Ich fühle mich echt sehr, sehr gut. Also habe die ganze Woche echt gut gespielt. Heute leider den Start so ein bisschen vermasselt, aber sehr, sehr gut zurückgekommen mit 4 Birdies in Serie. Und ja, dann leider auf der 15 doofes Bogey, bisschen verlesen den Putt, aber dann auf der 16 zum Glück nochmal ein schönes Birdie hinterher. Vor allem auf dem Loch ist es sehr, 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 sehr schön, dann auch von den ganzen Fans dann Birdie zu machen.
Und das generelle Fazit nach einer Woche Dänemark?
Es war wirklich eines der besten Turniere, das ich bisher gespielt habe. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Also ich komme auf jeden Fall gerne wieder. Und ich hoffe auf viele Jahre mehr.
Na, das hoffen wir auf jeden Fall auch, wünschen natürlich dafür viel Erfolg. Die Serie hat es angesprochen, der Start in den vierten Tag, der war ein bisschen holprig, aber gerade auch da zurückzukommen, das ist dann auch wieder was, was Bernd Wiesberger und Robert McIntyre angesprochen haben, Mindset. Das ist vielleicht auch was, was er gelernt hat jetzt in dieser Zeit, die er jetzt fest auf der European Tour mit dabei ist.
Ja, und also erstens ist das sehr beeindruckend, weil ich meine, er ist ja nicht nur zurückgekommen mit irgendeinem mageren Ausgleichs-Birdie, sondern hat er dann diese Birdie-Serie von 5 bis 8 gestartet mit 4 Birdies hintereinander. Das ist grundsätzlich immer schon mal beeindruckend und hat dadurch natürlich die beiden Bogies mehr als wettgemacht wieder. Klar geht es da noch ein bisschen hoch und runter und klar werden da immer wieder Ergebnisse an einem Loch X sein, wo er sagt, ja Mensch, warum habe ich das jetzt so gemacht? Aber Max Schmidt ist genauso wie letztendlich auch Robert McIntyre, auch wenn er jetzt vielleicht irgendwie ein paar Tage länger dabei ist schon, ist einfach jetzt auch noch oft zum ersten oder zum einen der ersten Male auf den Golfcourses auch unterwegs und muss da wirklich sich zurechtfinden. Und ich fand das jetzt schon bezeichnend, gerade wenn man ihn betrachtet, wie unterschiedlich die Ergebnisse dann auch ausfallen, wenn du dann halt nach Australien reisen musst und den größtmöglichen Jetlag dann wirklich an der Backe hast, kommt dann vielleicht nicht ganz so viel bei rum, als wenn du dich dann ein bisschen in Europa wieder festgesetzt hast und einfach normal spielen kannst, auch in einer vertrauten Umgebung letztendlich, das ist ja nur nicht so weit von Deutschland entfernt. Und das ist dann schon zu sehen, dass es da einfach noch Anpassungsschwierigkeiten gibt und zwar nicht zwingend Anpassungsschwierigkeiten an das Golfspiel, sondern auch an das Golfspielen auf ganz unterschiedlichen Courses in unterschiedlichen Ländern. Und ich bin jetzt gespannt, wie Max Schmidt sich da in den nächsten Wochen weiter präsentieren wird, wo es jetzt ja nicht ganz, ganz weit in die Ferne gehen sollte. Und das, was er da am Sonntag gezeigt hat, war auf jeden Fall eine gute Vorstellung, kann er mit zufrieden sein, besonders mit diesem Mini-Comeback dann natürlich auf den Frontline, aber auch mit diesem Birdie an der 16. Das ist dieses Loch, wenn man jetzt nicht geschaut hat und aber Himmerland noch so ein bisschen vor seinem geistigen Auge hat, das werde ich immer damit verbinden, dass Søren Kjeldsen da mal irgendein Jubiläum, ich weiß nicht, 500. European Tour Turnier oder whatever oder 50 Jahre Golfkarriere, das war jetzt ein Scherz, irgendwas, jedenfalls gab es ein sehr bemerkenswertes Jubiläum und Søren Kjeldsen kam als Däne auf diese 16, das ist ein paar 3 mit so einem, fast so eine Stadionatmosphäre, also wo es dann so Zuschauer, also da gab es unfassbare Zuschauermengen und die haben damals dann für ihn alle so ein Fahnenmeer in Rot-Weiß gehabt und dänische Fähnchen geschwenkt und ihn dann natürlich unglaublich gefeiert. Und das ist aber trotzdem von der Anlage her ein ganz, ganz toll gestaltetes Par 3. Das hat ja Max Schmidt im O-Ton auch schon bereits gesagt. Und er bestätigt da unsere Einschätzung so ein bisschen, weil wir stecken ja nicht drin in den Spielen. Und er sagt dann natürlich auch, dass es besonders schön ist, dann an so einem Loch, wo auch viel Zuschauerinteresse ist und was einfach schön gestaltet ist, da dann mit einem Birdie runterzugehen, dass es dann nochmal schöner ist, als wenn das in irgendeinem Eck vom Platz ist, wo gerade keiner guckt, so ungefähr.
Darf ich dich kurz korrigieren? Es war Søren Kjeldsen, der war mit dabei, aber es war das Jubiläum von Thomas Björn, 500. Einsatz auf der European Tour. Vor zwei Jahren, 2017, wenn ich richtig mich erinnere.
Na, da wirst du recht haben, dann komisch, hatte ich nur Augen für Søren Kjeldsen, auch irgendwie Eigner hatte ich. Ich meine, dass mit Kjeldsen da auch schon mal irgendwas war, aber das bringe ich wahrscheinlich jetzt durcheinander. Wie dem auch sei, also es ist auf jeden Fall ein Spieler gefeiert worden. Ja, jetzt wo du sagst, Thomas Björn, aber ich habe ganz sicher Søren Kjeldsen vor Augen und ich glaube auch, dass es schon länger her ist als 2 Jahre. Da war irgendwas, du lass es irgendwas anderes gewesen sein, das, egal, aber es bietet sich auf jeden Fall an, das ist sozusagen das dänische, die dänische Party-Surroundings, so ein bisschen wie Phoenix, Arizona. Und das wird von den dänischen Golfzuschauern, die übrigens ein tolles Golfpublikum sind, auch entsprechend einfach genutzt. Und Max Schmidt hat da jetzt auch eine gute Erfahrung. Das ist auch schon mal was er mitnehmen kann.
Das kann er auf jeden Fall mitnehmen in die nächsten Wochen. Er ist bester Deutscher bei dieser Veranstaltung geworden. Die beiden anderen Kollegen Max Kiefer und Bernd Ritthammer, die haben es nämlich nicht ins Wochenende leider geschafft. Aus deutschsprachiger Sicht ist vielleicht der 9. Platz von Matthias Schwab noch hervorzuheben. -8 am Ende, ein Schlag schlechter als Max Schmidt. Also kann sich sehen lassen, auch das Ergebnis des 2. Österreichers dort oben in den Top 10. Zu Max Kiefer und Bernd Ritthammer, Desiree. Bei Ritthammer ist es wieder so, es setzt sich einfach fort, was wir in den letzten Wochen auch gesagt haben. Er hat jetzt das Wochenende mit Angeln verbracht, wie ich seinem Facebook-Kanal entnehmen konnte.
was willst du machen? Also, es läuft nicht so, wie es sollte und ja, ich will da jetzt auch nicht noch mehr dazu sagen. Mhm. Das ist einfach, da kannst du tatsächlich vielleicht auch einfach nur angeln gehen und ein bisschen versuchen, deine Mitte zu finden und ein bisschen zur Ruhe zu kommen und beim nächsten Mal wieder anzugreifen. Das sind jetzt lauter Plattitüden, aber mir fällt langsam einfach nichts Neues mehr dazu ein.
Nee, kann ich genauso sagen. Bei Max Kiefer sieht es ein bisschen besser aus insgesamt. Also die Qualifikation, die Tourkarte für die neue Saison, da sieht es mit dem Platz 49, glaube ich, im Race to Dubai momentan ganz gut aus. Und Max Schmidt, da müssen wir auch noch sagen, der ist durch diesen vierten Platz natürlich in die Top 100 des Race to Dubai vorgerutscht.
Ganz genau. Und diese Platzierungen sind natürlich immer super wichtig. Also großes Ziel von den noch höher platzierten Spielern sind die Top 50. Das ist auch das, was übrigens Bernd Wiesberger ausgegeben hat. Das muss auch sein Anspruch sein, auch wenn er jetzt noch auf Platz 300 irgendwas rumkrebst aufgrund dieser Verletzungspause. Das ist ja völlig klar, dass du dann da wieder von echt weit oben wieder anfängst. Aber auch die Top 100 sind einfach wichtig, dass du im Race to Dubai da platziert bist. Es geht um Tourkarten, da geht es um Spielberechtigungen und da musst du letztendlich auch immer einen Blick drauf haben. Insofern ist das immer gut, wenn du da wieder reinrutscht. Und das Potenzial ist ja noch da. Wir haben ja noch so viele Turniere in dieser Saison und ich würde mir echt wünschen, dass jetzt nicht nur bei Max Schmidt, sondern dass auch wirklich bei den anderen deutschen Spielern da der Knopf noch mehr aufgeht und dass die jetzt gerade die Turniere in Mitteleuropa und Umgebung nutzen können, um sich da echt ins Blickfeld ein bisschen zu spielen, ins Blickfeld der Zuschauer und dann eben, das bedingt ja dann sowieso automatisch die Verbesserung in der Rangliste.
Und ins Blickfeld bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de rutscht gleich nach einer kurzen Pause die PGA Tour. Da war Martin Keimer unterwegs, aber da war vor allen Dingen auch Kevin Na unterwegs und um den dreht es sich gleich vor allem bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Und bevor wir mit der PGA Tour starten, müssen wir noch einen kurzen Rückbezug auf das machen, was wir eben kurz vor der Pause erzählt haben. Wir haben nämlich die Pause genutzt, um das Ganze nochmal nachzurecherchieren. Und zwar ging es ja um den Himmerland-Kurs und um Zuschauerreaktion zum Jubiläum eines dänischen Spielers. Desiree sagte Søren Kjeldsen, ich sagte nein, es war Thomas Bjørn. Wir haben beide recht, Desiree. Es war nur in unterschiedlichen Jahren. Thomas Bjørn wurde 2017 gefeiert für seinen 500. European Tour Einsatz. Und die Søren Kjeldsen 2 Jahre vorher.
Ganz genau, das war 2015 und da kam dann auch prompt bei der Bildersuche das Bild, was ich meinte. Das waren nämlich keine dänischen Flaggen, insofern hatte ich doch irgendwie partiell Unrecht, die da gezeigt wurden, sondern die hatten rote Schilder mit SK500, also Søren Kjeldsen 500. European Tour Einsatz. Und das hat so ein Meer von Schildern ergeben dann, als der da hingelaufen ist. Das ist ein super beeindruckendes Bild. Also deswegen hat sich bei mir auch so festgesetzt. Das wurde dann bei Thomas Bjørn 2 Jahre später quasi wiederholt, aber bei Kjeldsen hatte ich so irgendwie noch so vor meinem geistigen Auge, weil da habe ich fast mitgeheult. Das war unglaublich beeindruckend und eine tolle Aktion von den Zuschauern. Und du hattest völlig recht, 2017 war es dann Thomas Bjørn, der tatsächlich, auch wenn man das nicht vermuten würde, aber dann ein bisschen später dran war.
Und auf der PGA Tour war es in diesem Jahr, beziehungsweise bei diesem Turnier, in dieser Woche, beim 31. von 46 Turnieren in der aktuell laufenden PGA Tour Saison, weil bei der Charles Schwab Challenge, da war es Kevin Na, der abgeräumt hat. Minus 13 am Ende sein Ergebnis. 4 Schläge vor Tony Finau und 5 Schläge vor den geteilten Dritten Andrew Putnam und CT Penn. Kevin Na gewinnt also sein drittes Turnier auf der PGA Tour bei seinem 392. Karrierestart. Ja, und war entsprechend am Ende natürlich sehr, sehr zufrieden damit, was er gebracht hat. Und es war letztlich auch irgendwo ein Turniersieg mit Ansage, denn, das hat er selber später im Interview gesagt, das hören wir auch gleich, wenn er irgendwo gewinnt, dann bestimmt nochmal bei diesem Turnier beziehungsweise auf diesem Kurs im Colonial.
Every year I come here, I knew I had a chance to win, you know, and I knew before my career was over, I was gonna win out here, if not multiple times. And it's nice to get one, and who knows, maybe I'll win a couple more times before my career is over here.
Jetzt wird er aber auch gleich sehr, sehr anspruchsvoll sich selbst gegenüber. Also mal gucken, was in den nächsten Jahren kommt. Aber er hat es unterstrichen, dass ihm dieser Kurs liegt, auch wenn er sich ein bisschen akklimatisieren musste. 70 zum Auftakt, danach die 62.
Genau, und die 62 war natürlich die Knallerrunde. Da hat er wirklich den Platz auseinandergenommen. Das war am Freitag. Und die beiden Runden danach waren absolut okay. Die Sonntagsrunde, auch die Sonntags 66, ist natürlich ein echtes Statement. Da hat nur Russell Knox mit einer 65 noch besser gespielt als er. Und das ist natürlich dann mal nicht knapp irgendwas ins Ziel bringen, so um einen Schlag damit. Das soll jetzt in keinster Weise herabwürdigend sein für Bernd Wiesberger. Oder alle anderen, die schon mit einem Schlag Führung gewonnen haben. Das ist sowieso viel spannender für die Zuschauer. Aber was Kevin Nada jetzt gemacht hat mit 4 Schlägen Vorsprung, ist einfach schon eine Demonstration gewesen. Und man muss das, was er gesagt hat, einen ganz kleinen Tick ins Verhältnis setzen dazu, dass Kevin Na jetzt natürlich nicht zu den Spielern gehört, die alle Plätze auseinandernehmen können. Also Kevin Na ist kein Brooks Koepka oder Dustin Johnson. Es ist ja so, dass wir immer mehr auf Länge natürlich gehen, die Plätze immer noch mehr auf diese Longhitter letztendlich auch abgestellt sind, gerade die neueren Plätze. Und deswegen ist es für Kevin Na so, dass er in der Saison realistisch gesehen vielleicht, also er sagt selbst, so 7 bis 8 Turniere hat, wo er sich Siegchancen ausrechnet, also wenn alles gut läuft, weil er mit dem Drive allein jetzt noch nicht irgendwie die Bahn gewinnen wird, da ist er guter Durchschnitt, das macht er schon gut, aber es ist eben nicht ganz vorne mit dabei, aber Kevin Na ist ein ganz, ganz guter Spieler. Dann letztendlich beim Schlag aufs Grün. Ein sehr, sehr guter Eisenspieler, der sehr präzise aufs Grün spielen kann. Und wenn dann das Putten noch läuft, dann kann da wirklich was gehen. Und genau so ging es jetzt ja auch am Wochenende. Und dazu dann noch seine leichte Draw-Neigung, mit der er dann, es ist tatsächlich so, dass es auf diesem speziellen Platz auf dem Colonial eben besonders gut passt für ihn. Und er da sagt, das ist einfach, der sei praktisch für ihn und sein Spiel zugeschnitten. Und deswegen ist er da so dermaßen forwards aktiv und sagt, na, vielleicht gewinne ich den auch nur ein paar weitere Male. Ja. Weil er im Umkehrschluss auch natürlich sagen muss, es gibt Plätze, auf denen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ich da einen Sieg holen werde, weil das einfach jetzt meinem Spiel nicht so entgegenkommt.
Aber Colonial absolut sein Wohnzimmer. Wenn man da mal noch ein paar Statistiken dazu zählt, dann kann man auch verstehen, warum. Er ist der Einzige, der auf diesem Platz auf kompetitiven Runden 62 oder besser gleich 3-mal in seiner Karriere gespielt hat. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Sein Score in Relation zu Paar summiert minus 27 und ein Scoring Average von 66,63 hat er auch vorzuweisen auf diesem Platz und Total Birdies or Better 40. Also das sind Statistiken, die das absolut untermauern und er war entsprechend natürlich auch dann nicht nur freudig nach dem Sieg, sondern schon zu Beginn der Runde, wo er ja mit einer kleinen Führung, mit einer Zweischlagführung reinging, entsprechend mental gut eingestellt und als er dann auf diese Wall of Champions geguckt hat, die da in der Nähe des ersten Abschlags zu sehen ist, da hat er dann in Gedanken auch schon ein bisschen mit dem Sieg gespielt. Wir hören mal in sein Interview rein.
It feels great. On standing on the first tee, I looked at that wall and I imaginarily in my head I engraved my name in it and sure enough, it's gonna be there.
Da hat er sich schon mal gedacht, da kann doch mein Name, sieht doch eigentlich ganz gut aus dann auf dieser Wand.
Ja, das zeugt aber auch von einem neuen Selbstbewusstsein von Kevin Na. Vielleicht dann noch eine interessante Zahl. Es ist jetzt sein dritter Sieg gewesen und sein erster Sieg, nee, also andersrum gesagt, der Abstand zwischen seinem ersten und seinem zweiten Sieg waren 2471 Tage. Und der Abstand jetzt zwischen seinem zweiten und dem aktuellen dritten Sieg sind 322, also weniger als ein Jahr. Er hat ja letztes Jahr gewonnen. Und auch sein Caddy sagt, dass er einfach seither richtig zugucken kann, dass das ihm einen unglaublichen Auftrieb gegeben hat, dieses Gefühl doch noch gewinnen zu können, weil er das wohl schon fast verloren hatte auf dem Weg zu diesem zweiten Sieg letztes Jahr. Und der hat ihm jetzt echt einen Boost gegeben. Und sein Caddy hat auch zum Beispiel gesagt, dass er ein sehr, sehr gutes Gespür dafür hat, wie Kevin Na drauf ist und ob er nervös ist. Und Kevin Na ist durchaus ein Spieler, dem du es fast von außen manchmal ansiehst. Also das hat man auch schon gesehen. Nicht immer, manchmal ist er auch ganz cool und zieht sein Ding durch. Aber manchmal siehst du es ihm auch fast an. Und der Caddy meinte einfach, am Sonntag hätte er da überhaupt keine Beeinträchtigung durch Nervosität oder Ähnliches gespürt. Kevin Na war einfach total cool und ruhig und hat da sein Ding gemacht, wie man so sagen würde. Und entsprechend war er da komplett fokussiert. Hat er auch im Vorhinein gesagt, eine -12 ist mein Ziel, weil das müsste eigentlich reichen für den Sieg. Dann hat er noch das Bonus-Birdie gespielt für die -13 und hat es damit noch elegant abgerundet. Ja. Aber im Prinzip hatte er recht und da hat auch ein Tony Finau auf Platz 2 dann mit 4 Schlägen Rückstand einfach dem letztendlich Respekt zu zollen und hat natürlich auch gesagt, Mai, super gespielt, was willst du machen?
Kann man nichts anderes eigentlich als Fazit dann tatsächlich ziehen und dann wurde es auf dem Grün auch noch ein bisschen rührend, denn da kam die kleine Tochter, da kam die Ehefrau und da gab es nicht nur Küsschen für Tochter und Frau, sondern auch noch ein Küsschen auf den Bauch der Frau, denn da bahnt sich in Bälde dann der nächste Nachwuchs an, also mit der ganzen Familie gefeiert.
Ja, die werden bald zu viert sein. Die Sophia war auch ganz süß, also seine Tochter mit ihren mit dieser Haarfrisur jedenfalls, ich habe den Namen vergessen, ich bin eigentlich eine Frau, ich müsste das wissen.
Ich habe keine Haare, heißt. Ich bin da raus.
Egal, also ganz süße Mädchenfrisur eben und war dann auf dem Arm vom Papa und dieser eine Moment, wo im O-Ton vorhin mal kurz der Ton so fast ein bisschen wegging, das war der Moment, wo er die Kleine abgesetzt hat, weil sie halt, also er hatte ja eigentlich die Ruhe weg, aber sie hat halt an ihm rumgemacht und dann hatte sie noch ein Kuscheltier, das hat sie ihm dann da in Ausschnitt quasi, also halt in den Knopfbereich da vom Poloshirt dann reingestopft und dann hat sie ihm im Gesicht rumgefingert irgendwie und der hat einfach ganz stoisch weiter die Fragen beantwortet, aber dann irgendwie war es dann doch zu viel und dann musste er die Kleine dann kurz absetzen, da war dann auch seine Frau da und insofern war das sehr, sehr rührend und sehr, sehr nett und Kevin Na ist da durchaus einfach auch gereift irgendwie und ja, also er hat da, ich würde eine Sache noch gerne ansprechen, wenn ich darf, da geht es um sein Walk-in-Putting. Was eigentlich der großen Masse von Fans wahrscheinlich erst bekannt ist, seit er ja mit Tiger auf der Runde war und Tiger ihn da imitiert hat und das so ein Lacher gab dann. Das war ja ein riesen Social-Media-Event als Kevin Na, der dafür bekannt ist, dass er puttet und wenn er das Gefühl hat, der Putt geht rein und das passiert bei ihm durchaus öfter, geht er eben schon während der Putt noch läuft aufs Loch zu und ist dann praktisch schon, wenn der reinfällt, hat er schon fast die Hand dran und das ist ein Markenzeichen von Kevin Na gewesen über die Jahre. Dann gab es eben diesen Flight mit Tiger Woods, dann hat Tiger Woods das nachgemacht, was total witzig war und eine coole Aktion war letztendlich. Und Kevin Na hat aber tatsächlich jetzt bei diesem Turnier praktisch keinen Putt reingewalkt, weil ihm tatsächlich in der ersten Runde das unterlaufen ist, dass er einen Putt reinwalken wollte und der an einem Par 5 und der tatsächlich dann nicht reinging. Und dann hat er für sich beschlossen, das war ja noch nicht schlimm, das war in der ersten Runde, whatever, aber dann hat er gesagt, okay, hier mache ich das jetzt nicht mehr, das ganze Wochenende nicht mehr. Hat ihm anscheinend auch ganz gut getan. Also normalerweise sind die allerdings auch immer drin, muss man sagen. Ja. Also es ist nicht so, dass er eine doofe Geste macht und dann schiebt er die Dinge vorbei, sondern er ist da einfach, wenn er sicher ist, dann ist er gleich hinterher.
Und die meisten Putts waren ja in dieser Woche dann auch tatsächlich drin. Also es lief für ihn wirklich bei diesem Turnier und er hat es am Ende gewonnen. Für einen, für den es mit dem Putten nicht so wirklich lief, das war Jordan Spieth. Und da hatten wir am Freitag noch drüber gesprochen, als wir die erste Runde zusammengefasst haben. Mann, jetzt läuft das ja wieder beim Putten. Er hatte seine beste Putting-Statistik, Strokes Gained Putting, seiner Karriere vorzuweisen nach der ersten Runde. 5,5, glaube ich, war es. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr klasse Wert. Das hat sich dann im Laufe des Turniers aus seiner Sicht leider dann so ein bisschen wieder relativiert. Der 65 zum Auftakt, folgte eine 70, dann eine 68, das sind alles gute Runden, aber zum Abschluss dann noch eine 72 und da fielen dann eben kaum noch Putts, die er vorher noch gemacht hatte und dann ging es 6 Plätze für ihn runter auf den geteilten 8.
Ja, da sind wir jetzt aber auch bei einem normalen Phänomen. Also wir hatten jetzt lange Zeit Jordan Spieth mehr oder weniger völlig von der Rolle mit mindestens 2 verpatzten Runden pro Turnier, gerne auch mal die ersten 2, sodass der Cut gar nicht geschafft wurde. Jetzt ist er wieder da und hat sein Spiel insgesamt wieder besser beieinander. Hat ja auch in der Vorwoche einfach schon richtig gut gespielt und es ist jetzt dann natürlich der Fall, dass es gut anfängt, dass wir nach der 65 auch drüber berichten und dass ihn dann aber, dass ihm das Putting-Glück dann nicht 4 Tage hold ist. Ist ja nicht nur Glück, aber das ist einfach jetzt, denke ich, vielleicht noch ein Prozess, wo ihm noch ein bisschen Zeit zugestehen muss, dass er jetzt zumindest mal wieder dran geschnuppert hat, wie es geht, und dass er das über gewisse Runden dann zeigt, aber dass er im Moment offensichtlich jetzt noch nicht in der Lage ist, das dann durchzuziehen und dadurch eben von diesem zweiten Platz, also es gab ja sicher jetzt Fans und Zuschauer und vielleicht auch er selbst, die sagen, naja gut, zweiter Platz vor dem Schlusstag, das heißt, mit einer super Leistung geht da ja vielleicht auch noch einer besser. Und das hat er jetzt irgendwie gar nicht hingekriegt. Ich würde es fast schon Rory-esque nennen, weil er die Schlussrunde tatsächlich, also 2 Bogies auf den Front 9 und dann nochmal ein Bogey auf den Back 9 und dann ist er von der 18 mit einem Birdie runter und hat sich wahrscheinlich wie Rory da beim Masters dann auch gedacht, das hätte es jetzt gerade auch nicht mehr gebraucht, so ungefähr. Also nett, aber zu spät. Und insofern ist das jetzt nicht so ein gutes Gefühl, was Jordan Spieth da mitnehmen wird. Ich würde es aber nicht zu hoch hängen, weil wir haben ihn jetzt ja nun wirklich schon lange Zeit beobachtet, wie er gar nicht da war. Jetzt ist er zumindest mal wieder irgendwie, zumindest teilweise zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt einfach, er weiß genau, woran er arbeiten muss. Und er ist jetzt auf einem Weg und vielleicht ist dann in 1, 2, 3, 4 Wochen dann auch die Möglichkeit für ihn wieder da, das über 4 Tage durchzuziehen. Das ist halt nun mal die größte Kunst im Golfsport. Es gibt unglaublich viele Spieler, die tolle 2 Runden spielen können oder 3 Runden auch spielen können. Und dann kommt halt die deutlich geringere Zahl, die es über 4 Tage eben durchziehen kann. Und John Spieth konnte das natürlich früher sehr wohl und im Moment scheint dann noch nicht ganz da zu sein.
Er wird es auch irgendwann wieder können, da bin ich mir sicher. Also die Fingerzeige in den letzten Wochen, die sind auf jeden Fall da und von daher, es wird irgendwann klappen. Und für Tony Finau, Desiree, da wird es auch irgendwann, glaube ich, mit dem Turniersieg dann mal wieder klappen. Der hat jetzt in der Spanne seit 2017, 18, seit dieser Saison bis heute 5 zweite Plätze eingefahren. Das ist Rekord. Das hat in dieser Zeit kein anderer geschafft, so oft auf Platz 2 zu liegen. Es hat aber auch kein anderer geschafft, er hat es eben auch nicht geschafft, ein Turnier dann tatsächlich mal zu Ende zu kriegen. Fehlt ihm jetzt der Killerinstinkt oder woran liegt es aus deiner Sicht bei Tony Finau, dass diese guten Ansätze, der lag in Führung nach der ersten Runde und war ja immer da oben zu finden, am Ende nicht klicken?
Also bei Tony Finau finde ich das eine andere Betrachtungssituationen als eben zum Beispiel bei Robert McIntyre, den wir jetzt als ganz jungen Rookie haben und der jetzt immer wieder anklopft an die Tür, wie er selbst gesagt hat, und die Tür eben noch nicht aufgestoßen hat. Bei Tony Finau ist es tatsächlich rätselhaft, ich will da jetzt kein Riesenproblem ist da drum rumdichten, aber bei ihm ist es jetzt schon langsam nervig, also nicht für uns, sondern für ihn selbst mit Sicherheit, dass es eben nicht klappt. Er hat ganz klar das spielerische Potenzial, das wird ihm niemand absprechen und es ist dann immer, es reicht immer irgendwie knapp nicht und das ist natürlich super ärgerlich für ihn als Spieler und ich weiß nicht, wie oft wir schon ihm auch dann den nächsten Turniersieg angedichtet haben, einfach um das auch so ein bisschen positiv zu pushen. Ich denke, dass er, also man denkt immer, er müsste jetzt direkt am nächsten Wochenende passieren und er ist offensichtlich in guter Form. Aber es ist dann unterm Strich, ich meine, bei dem Turnier war es jetzt so, dass natürlich Kevin Na mit dieser 62 einen richtigen Ausreißer hatte. Tony Finau hatte die 64 am ersten Tag, die natürlich unglaublich viel besser war als die 70 von Kevin Na am ersten Tag. Aber er hat dann halt im Schnitt einfach ein paar Schläge schlechter gespielt als Kevin Na und ist immer noch der Zweite vor dem ganzen Rest des Feldes. Aber Kevin Na hatte einfach ein sehr, sehr gutes Wochenende. Und es gibt halt ganz oft einen Spieler, der ein sehr, sehr gutes Wochenende hat. Heißt, dass wenn du den Turniersieg willst und nicht nur den zweiten Platz, musst du derjenige Spieler sein. Und das ist irgendwie bei Tony Finau, ist mir völlig unerklärlich und das ist ja nun auch einer der sympathischsten Spieler überhaupt. Also wird auch von allen Kollegen megamäßig geschätzt und alle Kollegen gönnen ihm, glaube ich, auch den Sieg, wenn er jetzt dann mal eintritt. Aber im Moment ist er noch nicht da. Ich hätte wirklich durchaus eine kleinere Menge Geld drauf verwettet, dass er dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Turnier gewinnt. Er hat ja jetzt nun definitiv auch noch Chancen, aber da bin ich so ein bisschen, nähere ich mich einem Status der leichten Besorgnis, weil es ist wirklich, also bei ihm ein anderer Fall als bei einem Rookie. Bei ihm ist es jetzt wirklich schon eigentlich zu lang so, dass er da immer knapp dran vorbeischrammt.
Knapp vorbei, das war auch in den letzten Wochen immer so das, was wir über Martin Keimer gesagt haben. Irgendwo nicht Fisch, nicht Fleisch. Jetzt ist der geteilter 40. geworden. Hat gute Runden und schlechte Runden. Es ist wieder so ein Mix gewesen, aber immerhin im Cut, dank seiner 65, die er sich am zweiten Tag dann noch erspielt hat. Aber das Wochenende war dann wieder Ja, Bedingungen waren nicht so einfach, aber es war eben auch kein wirklich gutes Ergebnis von Martin Keimer. Es ging am Schlusstag dank der 73 dann auch nochmal 17 Plätze nach unten.
Ja, also sorry, aber also wir sprechen ja nicht von irgendeinem Spieler, der doch nie was gewonnen hat.
Naja, das ist so lange her, da ist schon fast nie.
Ja, so die Erinnerung trübt sich langsam, aber er spielt einen Birdie an Loch 2 und spielt dann nur noch Bogies. Das geht einfach nicht. Also sorry, also was heißt geht nicht? Natürlich geht das, aber damit kommst du dann nicht unter die Top 10 oder Top 5 oder whatever, geschweige denn, damit kannst du eben auch nicht das Turnier gewinnen. Das ist einfach zu wenig, da dann 4 Bogies noch hinterher zu schieben. Das war schon in der dritten Runde so, dass mir da eine Bogie-Serie echt Sorgen gemacht hat, von Loch 3 bis Loch 6. Also hat er eigentlich immer am Anfang so einen Door-Opener gehabt mit einem Birdie. Also in der dritten Runde war es Loch 1. Er hat dann ein schönes Birdie gespielt, ein paar 5, wie sich das gehört, in Anführungszeichen. Und hat dann aber 3, 4, 5, 6 alles im Bogie gespielt, wo du sagst, Moment, also 1, 2 Bogies okay, aber 4 am Stück ist es schon heftig. Er hat sich dann wieder gefangen, was ja auch jetzt wichtig ist, hat dann 11, 14 Birdie gespielt, bin jetzt bei der dritten Runde. Und dann aber nochmal ein Bogie an der 17, Birdie an der 18. Also das ist tatsächlich hin und her und her und hin. Aber an der Anzahl der Bogies kannst du einfach ablesen, das ist zu krass. Am zweiten Tag, diese 65, da ist ja nun definitiv nichts gegen einzuwenden. Da waren 2 Bogies dabei, aber halt auch massenhaft Birdies, um das wieder auszugleichen. Und dann ist es ja alles schick und alles gut. Im ersten Tag, die 73, war natürlich auch schon kein guter Start. Er hat irgendwie mit den Frontnine ist er nicht so richtig befreundet. Da hat er auch auf den Frontnine 2 Bogies und einen Double Bogey gespielt schon. Also es ist so, du guckst dir das so an und denkst so, naja, eigentlich es kann schon gehen, aber es waren jetzt einfach 3 Tage dabei, die nicht gut genug waren. Und dann hängst du halt auf so einem Platz 40. Und es war ja durchaus so, dass er dann noch 17 Plätze runter ist. Also er war ja im Bereich der Top 20 vor dem Schlusstag. Und hätte sich mit einer guten Leistung am Schlusstag da definitiv noch in die Top 20 oder Top 15 reinspielen können. Und wie gesagt, ein Martin Keimer hat grundsätzlich golferisches Potenzial genug. Das ist ja absurd, das erwähnen zu müssen. Aber er kriegt es im Moment einfach nicht auf die Matte und vor allen Dingen eben gar nicht konstant. Also eben auch wieder nicht diese 4 Tage am Stück. Bei Martin Keimer sind es aber momentan tendenziell auch gerne mal höchstens 2 Tage, wenn es überhaupt 2 sind. Und da weiß ich jetzt nicht, also er bräuchte jetzt irgendein Turnier, wo er wieder gut in Tritt kommt, wo er vielleicht auch irgendwie gute Memories hat für den Course und irgendwie sich da an praktisch vergangene Stärken wieder ranspielen kann. Also im Moment ist es so ein bisschen festgefahren.
Festgefahren momentan auch ein bisschen bei Justin Rose, geteilter 58. Der Titelverteidiger, der Mann, der ja immerhin amtierender FedEx Cup Champion ist, der rennt in dieser Saison der Musik hinterher. Ja, die Frage, wir haben es auch schon mal kurz angerissen, es sind nicht nur die Hornmarschläger, nicht nur die Umstellung auf das neue Equipment.
Nee, aber es hat damit zu tun, denke ich, weil es scheint unvermeidlich zu sein, dass wenn du eine Spitzenposition, und damit ist fast immer diese mythische Weltranglistenposition Nummer 1 erreicht ist, dass dann die Spieler versuchen, irgendwas anders zu machen, um das überhaupt halten zu können. Denken wir an Brooks Koepka und seinen vielgescholtener Abnehmversuch. Was heißt Versuch? Hat er ja gemacht. Hat ihm jetzt auf lange Sicht nicht so wirklich geschadet, aber hat ihn schon einige Wochen zumindest sehr beeinträchtigt. Dann Justin Rose mit dem Wechsel des Equipments. Das ist jetzt nichts, was man nicht machen darf. Da kam er auch eigentlich im ersten Turnier danach ganz gut zurück und man dachte, gut, okay, das scheint ihm nicht geschadet zu haben, weil das war die erste Sorge von jedem, der das angeguckt hat, war natürlich, oh mein Gott, jetzt ist er ganz, ganz oben und wechselt das Equipment, ob das mal gut geht. Und also es ist, ich habe mich eher gewundert, dass er sich so relativ lang rausgenommen hat aus dem Turniergeschehen. Und das hatte nicht nur mit dem Equipmentwechsel zu tun, weil mit diesem neuen Equipment hatte er schon gespielt und hat er wieder länger nicht gespielt. Rosie macht ja öfter mal mit seinem Team so ein bisschen Auszeiten, wo er versucht, sich spielerisch gut aufzustellen und an sich zu arbeiten, was ja grundsätzlich ein fantastischer Ansatz ist. Aber ich hatte dieses Jahr das deutliche Gefühl, dass ihm die Wettkampfpraxis so ein bisschen fehlt. Also, dass er zu Beginn der Saison, also gerade jetzt im Kalenderjahr 2019, einfach vieles ausgelassen hat, wo die Kollegen dann schon gespielt haben. Und das kombiniert vielleicht mit jetzt neuem Equipment, funktioniert noch nicht so richtig. Und der ist es tatsächlich, der hat natürlich blitzt da immer wieder der alte Justin Rose auf, auch bei den vergangenen Turnieren, aber es ist jetzt nicht im Moment nicht konkurrenzfähig für jetzt ganz vordere Plätze. Ist aber auch bei ihm wieder so, kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Das sind ja immer nur Kleinigkeiten, über die wir sprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass es sich noch nicht ganz zurechtgeschüttelt hat. Und irgendwie, also er macht auf mich immer den Eindruck, als würde ihm die Übung fehlen, in Anführungszeichen. Die Übung fehlt ihm ganz sicher nicht. Er wird trainieren wie ein Bekloppter, wie alle. Ja. Aber die Umsetzung auf dem Platz ist noch nicht, da hat es noch nicht geklickt.
Geklickt oder klicken tut es momentan auch bei John Rahm nicht. Einer der vielen großen Namen, die den Cut hier verpasst haben, mit dabei auch Xander Schauffele, der hat es nicht geschafft. Ricky Fowler hat es nicht geschafft. Aber bei John Rahm, da fällt es jetzt aktuell schon auf. Die Form ist überhaupt nicht da. Das zieht sich jetzt schon über einige Wochen, dass er doch deutlich der Musik und natürlich auch vor allen Dingen seinen eigenen Ansprüchen weit hinterherläuft.
Ja, übrigens würde ich jetzt noch zu ihm komplett konträr entgegensetzen, einen anderen Spieler nennen, Bryson DeChambeau, ist genauso ein Kandidat.
Stimmt.
Okay. Der ja auch zeitweise hier da dominierend Turniersiege eingefahren hat und wir schon dachten, oh, jetzt ist hier schon wieder ho, 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 ho. Deswegen war ich ja auch bei Köpka und der Ära Köpka, die jetzt eingeläutet wird, so skeptisch. Das kann es nämlich immer zwei Wochen später schon wieder völlig umstellen. Bei Bryson DeChambeau, der hat genauso einen Cut verpasst, auch ist es auch einfach völlig instabil im Moment. Und bei John Rahm ist einfach, wenn du die Scorekarte anguckst, das ist schön. Also wenn man bunt mag, ist es schön. Der hat jetzt zum Beispiel die zweite Runde, die dann auch zum verpassten Cut geführt hat, beziehungsweise mit der er den verpassten Cut nicht vermeiden konnte. Er hat eine 75 in der ersten Runde gespielt, da war er halt schon echt ganz weit weg von der Musik und dann die 71 noch dazu. Wir sprechen ja von ein paar 70 Platz, da ist das halt dann ein bisschen ungut. Und er hat in dieser zweiten Runde wirklich Loch 1 Birdie, Loch 2 Birdie, Loch 3 Bogey, Loch 4 Birdie, Loch 5 Bogey, Loch 6 Birdie. Also weißt du, da hast du auf 6 Löchern 4 Birdies, die alle spektakulär waren. Eigentlich alles schick. Dann hast du ein Double Bogey auf der 7, auf einem Par 4, ein Bogey auf der 8 und ein einziges Par überhaupt noch auf den Front 9, auf der 9. Und dann ist auf den Back 9 ist dann irgendwie komplette Stille. Da ist ein Bogey auf der 10, ein Birdie auf der 13. Ja, also das ist halt zu viel hin und her. Also bei John Rahm ist es nicht so, dass er ereignislose Paarrunden spielt, sondern es geht nach links, also nicht nach links und nach rechts, sondern es geht nach oben und nach unten von den Scores her und ist überhaupt nicht stabil. Und da, also das ist ja am zweiten Tag war ja noch irgendwie okay, aber am ersten Tag spielt er ein Triple Bogey auf der 14, auf einem Par 4, wo, Entschuldigung, aber ein Mensch wie John Rahm, der auch ja wahnsinnig Länge hat und Potenzial hat, da halt eigentlich kein Triple Bogey spielen sollte, aber eigentlich kannst du dir halt sparen, wenn er den Abschlag rechts ins Gemüse verhaut, ganz, also fast schon ins Aus. Dann der zweite landet dann irgendwie auf fast gleicher Höhe von der Entfernung zu Pin gesehen, irgendwo links draußen, dann musst du mit dem dritten erstmal in Richtung vom Grün spielen und bist immer noch nicht drauf. Und also das war so ein Katastrophenloch. Und da hat er eben auch auf den Front Nine Birdie, Bogey, Double Bogey immer so Serien, wo alles durcheinander geht. Und das hat einfach, also ich habe das Gefühl, der hat auf diesem Platz, ist da überhaupt nicht angekommen, hat da überhaupt keine Ruhe reingebracht. Und diese unruhige Scorekarte spiegelt sich halt sofort dann im Spiel und dann bist du zu weit von so einem Cut entfernt. Ich meine, plus 6 nach 2 Tagen, entschuldige bitte, also das ist definitiv nicht das, was wir von einem John Rahm erwarten. War aber auf diesem Platz, wie gesagt, also auch jetzt Bryson DeChambeau, gut, der hatte 2,72er Runden zu plus 4, klingt jetzt irgendwie ein bisschen weniger schlimm, aber bringt auch nicht viel. Da war wirklich, war eine große Auslese und da sind viele der durchaus favorisierten Namen am Cut gescheitert. Xander Schauffele zum Beispiel knapp mit einem Schlag nur. Der Cut war ja bei plus 2, also beim Plusbereich. So viel auch zur Schwierigkeit des Platzes. Bei Xander Schauffele würde ich das nicht so hochhängen. Der hatte tatsächlich einen furchtbaren ersten Tag mit einer 76 und hat dann eine 67 am zweiten Tag gespielt. Da hat er irgendwie gezeigt, okay, ein Tag war einfach totaler Ausfall und theoretisch könnte ich es, aber es reicht es halt nicht mehr, um den Cut zu schaffen. Er hat es da wirklich auch ganz knapp nur verpasst. Bei John Rahm ist es tatsächlich interessant, was er jetzt in den nächsten Wochen macht, um sich aus diesem Zickzackkurs da wieder rauszuarbeiten.
Werden wir natürlich bei Nurgolf hier auf meinsportpodcast.de beobachten. Wir gucken gleich nochmal kurz zu Kevin Na zurück, aber einen Namen will ich euch für die nächsten Wochen auch nochmal mit auf den Weg gehen. Ryan Palmer nämlich. Das ist einer, der fällt immer so gar nicht auf. Aber wenn man auf seine Ergebnisse guckt, jetzt hat er einen geteilten 6. Platz sich geholt bei diesem Turnier und bei den letzten 8 Starts, da lag er insgesamt 5-mal bei diesen 8 Starts innerhalb der Top 15. Also das ist einer, den sollte man wegen seiner Konstanz durchaus mal auf dem Zettel haben. Desiree. Und Kevin Na, der hatte vor allen Dingen seinen Caddy auf dem Zettel, denn für den gab es auch ein schönes Dankeschön nach dem Turniersieg. Da können sich manch andere Golfer eine Scheibe von abschneiden, wenn es um Entlohnung von Caddies geht. Hallo Herr Kutscher. Es gab von Kevin Na nämlich ein Auto für seinen Caddy.
He and I had an 11-year relationship. We're like brothers and you know, I'm more than happy to give it to him.
Ja, es gab ein schönes Auto.
Allerdings, und zwar also für die, die auf, jetzt wollte ich gerade sagen Antiquitäten, das ist jetzt der falsche Ausdruck, ich sag mal auf
Oldtimer heißt
Oldtimer, so. Oldtimer, danke, oh mein Gott. Für Oldtimer-Freunde war das natürlich wirklich ein tolles Ding, also mir gefällt sowas übrigens auch, das war ein 1973er Dodge Challenger, wenn es ein 75er gewesen wäre, hätte ich ihn haben wollen. Völlig rätselhaft, warum. Und es war deswegen eine noch nettere Geschichte, weil es war jetzt nicht einfach so, dass jetzt also Kevin Na gewinnt, Kevin Na kriegt einen Pokal, Kevin Na kriegt ein Auto und sagt, ach, Auto brauche ich nicht, kriegt mein Caddy. Sondern es war wirklich so, dass der Caddy eine Vorgeschichte schon hatte, sozusagen. Und er hatte praktisch auch so ein vergleichbares Auto, allerdings wirklich so eine Rostlaube über Jahre hinweg schon gefahren, der Caddy. Und aber der hatte auch der hat das Auto benannt nach einem, ich habe vergessen, wie das Material hieß, mit dem er immer die Rostflecken weggemacht hat. Aber es war also eher, also da hat wahrscheinlich waren auch ein paar Aufkleber drauf, damit das Ding nicht auseinanderfällt, so ungefähr. Und der Caddy war natürlich sofort in love mit diesem Auto. Und das war tatsächlich so, dass der Caddy zu ihm gesagt hat, hey, wenn du das Auto gewinnst, dann kriege ich wenn du das Turnier gewinnst, dann kriege ich aber das Auto, so sinngemäß. Und dann, und das war natürlich noch irgendwie in progress. Und dann hat Kevin Na gesagt, ja, machen wir dann schon. Und hat es aber dann auch durchgezogen. Er hat natürlich da wirklich, also es war einfach auch von dem Caddy durchaus proaktiv angegangen. Und das ist, sorry, aber das ist halt dann auch ein richtig geiler Move von Kevin Na, weil er natürlich die Verdienste des Caddys damit anerkennt, die sind seit 11 Jahren zusammen unterwegs und da geht es nicht einfach materiell nur um das Auto, sondern da geht es darum, dass man einfach klar macht, bin ja nicht nur ich alleine toll, sondern dieser Caddy hat mir schon wahnsinnig viel geholfen und dem gebe ich jetzt einfach mal was relativ spektakulär ist und natürlich auch sehr wertvoll ist, aber das ist einfach meine Anerkennung für sein bei mir sein, für die Hilfe, die er mir gibt, für die Unterstützung, die er mir gibt, der kriegt dann natürlich Kohle dafür, aber manchmal kann man halt über die Kohle auch rausgehen und das war jetzt so eine Aktion und die hebt sich natürlich ab von anderen Aktionen, über die wir auch schon berichtet haben, wo das dann eher in einer Geringschätzung endet. Dieses Auto, was er ihm da gegeben hat, das ist der Knaller und das ist für mich halt so eine tolle menschliche Geste und er sagt halt auch einfach, ja, ist doch okay, jetzt machen wir das halt.
Und so hat er es gemacht, ein Muscle Car für den Caddy, also Autoliebhaber wissen, wovon ich rede und wir reden gleich noch ein bisschen über Golf, denn wir sind kein Automagazin, davon haben wir dann insgesamt wahrscheinlich viel zu wenig Ahnung davon, ein bisschen mehr haben wir über Golf und vor allen Dingen über die Ladies European Tour und die LPGA Tour, das gibt's gleich noch bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Bevor wir zu den Damen kommen, gucken wir noch schnell auf die Champions Tour der Senioren bei der PGA Tour. Da gab es nämlich das PGA Championship, KitchenAid Senior PGA Championship, so hieß das Ganze. Und am Ende gewann Ken Tanigawa mit -3 vor Scott McCarron -2 und Paul Broadhurst -1. Und er kriegte, ja, ich weiß nicht, ob er eine Küchenmaschine gekriegt hat. Sponsor wird es wahrscheinlich machen. Sowas wie die Thermomix Open, Desiree KitchenAid? Kannst du uns vielleicht helfen? Gab es am Ende, ist das eine Moulinette oder was ist das?
Eine KitchenAid ist eine durchaus bekannte Küchenmaschine und gibt es auch noch andere Produkte von dieser Firma. Lustigerweise hatte ich mit dem Gedanken gespielt, mir eine zu kaufen und eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die Köchin ist, hat ein passioniertes Plädoyer dafür gehalten, warum ich das genau nicht tun sollte. Also zusammengefasst, eine längere Schimpftirade, sieht vielleicht nett aus, passt in eine Designerküche, hat aber null Funktionalität und ist einfach nur überteuert. Und insofern, für mich ist es eher von der Hinsicht her bemerkenswert, dass es ein Herrenturnier ist, weil wir im Moment ja eigentlich bei vielen Sportarten damit kämpfen, dass ja diese Sponsoren, die mit so typisch Frauenprodukten irgendwie dann da einsteigen, halt bei den Damenturnieren eher vor Ort sind, wo du dann denkst, oh Gott, wieso muss jetzt, also gerade bei Pure Silk zum Beispiel, wieso muss ich dann da mit Rasierschaum, also da voll gesprüht werden für irgendwie Beinrasur oder sonst irgendwas. Insofern ist eine KitchenAid bei den Herren ist ja fast schon Richtung, geht schon Richtung Männer an den Herd, finde ich gut.
Naja, du kannst damit ja wahrscheinlich auch pürieren, deshalb passt es dann auch irgendwie wieder, na komm.
Oh mein Gott.
Ja, lassen wir es. Lassen wir es. Nennen wir ganz kurz das Ergebnis.
Das haben wir jetzt nicht kapiert, alle. Nein.
Ist egal. Gehen wir drüber hinweg. Nennen wir kurz geteilter 12. Platz. Bernhard Langer, der hatte zwar auf der Schlussrunde noch 15 Plätze gut gemacht. 72, 74, 72, 69 mehr als der geteilte 12. Platz. Sprang am Ende aber für ihn nicht raus. Und eine lustige Geschichte gibt es noch von Tom Gillis zu erzählen. Der hatte den Cut bei diesem Turnier, meinte er, verpasst, fuhr nach zwei Runden nach Hause, hatte eine 9 übergespielt, war zu Hause gerade aus dem Flieger gestiegen, da merkte er, oh, der Cut rutschte noch ein bisschen runter, nämlich auf plus 9. Er hatte damit gerechnet, dass der am Ende bei plus 6 liegen würde. Damit wäre er wieder drin gewesen. Da hatte er zwei Möglichkeiten. Sofort wieder in Flieger steigen, zurückzufliegen oder das Wochenende mit der Familie zu verbringen. Er hat sich für die Familie entschieden.
Ganz ehrlich, gute Wahl. Es ist ja, wenn du dann, also ich meine, es ist natürlich total bescheuert, loszufliegen, bevor du es sicher weißt. Und diese Cutlines verrutschen ja oft noch. Und das kann man fast manchmal auch fast absehen. Also es ist dann schon sehr defätistisch, wenn man dann sagt, ach, ich fliege schon mal heim, wird ja sicher eh nichts. Insofern, die Aktion an sich ist ein bisschen blöd, aber dann sich zu entscheiden, nicht wieder zurückzufliegen, ist jetzt auch wieder irgendwie dann nicht doof, weil wenn du dann natürlich den Cut gerade noch schaffst mit irgendwie plus 9, ist es jetzt dann doch unterm Strich eher unwahrscheinlich, dass du da dir den Sieg noch holst. Und ich meine, wenn du dann schon weg bist, kannst du auch gleich zu Hause bleiben. Verständlich. Also seine Familie wird sich gefreut haben.
Ich gehe davon aus und er hat sich eben dann auch guten Gewissens dafür entscheiden können. Mit dem Turnier, mit dem Ausgang hätte er letztlich eh nichts mehr zu tun gehabt. Wir gucken auf die Jabra Ladies Open, Evian Resort in Frankreich natürlich und am Ende eine Engländerin ganz oben, Annabelle Dimmock, die gewann das Ganze mit minus 7 Einschlag vor einer französischen Amateurin, Pauline Rossin Bouchard, die wurde zweite, dritter Platz Megan McLaren aus England. Und bevor wir auf die drei da oben eingehen, Desiree, müssen wir auf die Phalanx der deutschen Damen eingehen. Quartett am Start und gut am Start innerhalb der Top 25. Olivia Cohn T4, Esther Henseler T12, Caro Lamper T15 und Laura Fünfstück 23.
Wieder, schon wieder. Ja, ja. Ein sehr, sehr gutes Teamergebnis, freut uns natürlich massiv. Und ich war so ein bisschen enttäuscht nach dem ersten Tag, weil ich auf die Ergebnisse geguckt habe und gedacht habe, so, what? Esther Henseleit plus 3, was ist da los? Also es war jetzt nicht ein Turnier, wo sie dann schon von vornherein immer auf dem zweiten Platz rumhängt und um die Führung mitspielt. Da hat Olivia Cohn ihr die Show ein bisschen gestohlen, hat sich da als einzige deutsche Spielerin unter Paar überhaupt platzieren können. Übrigens auch als, das waren insgesamt einfach nur 6 Spielerinnen, nämlich die erst genannten Platz 1 bis 3 und dann eben die 3 geteilten Viertplatzierten, wo noch Camilla Lennart aus Schweden und Hannah Berg aus England mit bei waren und eben Olivia Cohn. Und unter Paar auf diesem Platz zu spielen bei den Bedingungen war offensichtlich eine Leistung, weil die Ergebnisse doch ganz, ganz krass in den Plusbereich dann gingen. Und da hat dann Esther Henseleit letztendlich auch, die ja sonst immer diese Phalanx angeführt hat in letzter Zeit, dann nur in Anführungszeichen 2,74er Runden spielen können und erst am dritten Tag mit einer 68 sich noch nach oben gearbeitet. Trotzdem ist es immer noch ein sehr, sehr guter 12. Platz, gibt ein bisschen Preisgeld. Caroline Lampert auf Platz 15 genauso, auch bei ihr eine deutliche Verbesserung zu sehen, 74, 73, 70 dann. Das war auch dann ein guter Abschluss. Laura 5 Stück auf Platz 23, auch immer noch erwähnenswert. Sie hatte halt am zweiten Tag eine 76, also 72, 76 und konnte dann erst am letzten Tag eine 71, sprich even par spielen. Aber das ist trotzdem mannschaftlich super geschlossen. 4 Spielerinnen unter den Top 23, ganz großartig. Und das ist ja einfach die Konstanz, die da beeindruckt. Und die Mädels sind einfach immer jetzt am Start, nicht nur am Start, sondern eben am Start mit guten Platzierungen. Und wenn halt Esther Henseleit mal nicht auf Platz 2 landet, dann macht halt Olivia Cohen die Arbeit und macht einen geteilten 4. Platz. Finde ich ganz groß. Die beiden haben ein tolles Potenzial und das ist schön zuzusehen. Naja, sehen tun wir leider nicht viel. Das ist wie immer die Kritik an der Fernsehübertragung oder eben Nichtübertragung. Aber aus den wenigen Fitzelchen, die wir so sehen von dem Spiel der Damen, mal über Social Media oder sowas, ist abzusehen, dass sich da einfach ein sehr, sehr gutes deutsches Team, wenn auch auf dieser etwas nachrangigen Tour im Vergleich zur LPGA-Tour, hier rausformt. Und ich bin sehr gespannt, wo das jetzt noch hingeht in dieser Saison. Also wie weit sie sich nach vorne spielen können. Und bei Olivia Cohen und Esther Henseleit, ich würde es auch bei den anderen beiden nicht ausschließen, aber bei den beiden besonders, wäre durchaus vielleicht sogar, ich sag's jetzt nicht, aber also eine Platzierung, die noch besser ist als zwei, möglich. Und das ist spannend zuzugucken, ob sie das tatsächlich noch umsetzen können. Selbst wenn nicht, ist es eine tolle Saison auf der Ladies European Tour.
Das auf jeden Fall. Und damit es gerade auch auf so einem Platz wie dem Evian dann zum Sieg reicht, da braucht man da vielleicht auch ein bisschen Platzkenntnis. Du hast die Schwere des Platzes angesprochen und diese Platzkenntnis, die hatten auf jeden Fall die erste, Annabelle Dimmock, und auch die zweite, Rossin Bouchard, also die Französin, eine Amateurin, die allerdings natürlich dann auch weiß, wie man auf dem Platz spielt. Und das schlug sich dann natürlich auch in den Resultaten nieder. Zu Annabelle Dimmock müssen wir noch mal sagen, die hat am Ende gesagt, es war eine Erleichterung. Ich habe es endlich geschafft. Die junge Dame ist 22, aber schon seit 5 Jahren Profi und von daher hat sie schon das ein oder andere Mal auf diesem Kurs gespielt. Also das war ein Fund, mit dem die beiden wuchern konnten.
Ja, und in ihrem Fall ist es wirklich so, endlich geschafft mit 22, denkt man so, whatever, genau. Aber es ist ja genau dieses Ding. Ich meine, jemand wie Esther Henseleit ist in der ersten Saison unterwegs und ist da schon ganz nah dran. Manchmal dauert es aber wirklich, gucken wir erstmal auf Toni Finau zurzeit, bis zum ersten oder manchmal auch nächsten Sieg, auch nächster Sieg siehe Kevin Na, also das können wir über alle Touren spannen, dauert es manchmal Jahre, weil wir natürlich in der Sportart unterwegs sind, wo die Leistungsdichte enorm ist, egal auf welcher Tour. Und insofern ist es aus meiner Sicht verständlich, dass eine Annabelle Dimmock mit 22 sagt, es hat endlich mal geklappt, weil, ja, sie arbeitet da wirklich schon lange drauf hin. Die Leistung von Pauline Roussin-Bouchard kann ich gar nicht einordnen, weil ich den Namen buchstäblich nie gehört habe und sie natürlich auch noch nie spielen habe sehen. Und aber die beiden sind so weit ab, fernab von allen anderen da einzuordnen, weil die wirklich, die haben alle drei Runden unter Paar gespielt. Mhm. Das hat sonst natürlich keiner geschafft. Megan McLaren auf dem dritten Platz ist ja dann schon 4 Schläge vom zweiten und 5 Schläge vom ersten Platz weg. Also das ist ein deutliches Gefälle. Und Dimmock und Roussin Bouchard haben sich da wirklich vorne platziert und vom Feld abgesetzt. Und die Leistungen sind nicht hoch genug einzuschätzen, weil wirklich also auf der Ladies European Tour ein Turnier, wo Platz 7 dann schon das Endergebnis nach 3 Runden, die haben nur über 3 Runden gespielt, dann schon even par ist, das sagt schon aus, dass das jetzt nicht irgendwie ein hinterhergeworfenes Turnier ist, wo du sowieso den Platz im Grund und Boden spielst, und zwar bis einschließlich Platz 50, sondern das war super schwer. Auch ganz ehrlich, wenn der Esther Henseleit in der momentanen Form da mit 2+3 Runden erstmal vom Platz geht, weißt du schon, was das geschlagen hat sozusagen, dass das jetzt nicht so eine ganz einfache Aufgabe sein kann.
Zu Rossin Bouchard können wir noch sagen, die spielt diesen Platz seit 8 Jahren, die ist 18, hat 2010 das erste Mal den Kurs gespielt und da dann auch gleich ein Turnier gewonnen, den Haribo Kids Cup hat sie sich damals geholt und den hat sie insgesamt 3-mal in ihrer Karriere gewonnen, spielt also seit 8 Jahren auf diesem Kurs und ist seit 2014 sogar Mitglied in dem Club, also von daher ist das sowas wie ihr Heimatkurs und das hat sie ja gut umgesetzt, sicherlich auch nur noch eine Frage der Zeit, wann die junge Dame dann professionell auf der Tour dann unterwegs sein wird. Und von der LET gehen wir zur LPGA rüber, wo wir bei Namen sagen, passend, oder Namen waren passenden Sponsorennamen für Damenturniere. Pure Silk Championship heißt das Ganze. Haben uns, glaube ich, auch schon öfter mal drüber lustig gemacht, über den Namen. In Williamsburg, Virginia ausgetragen. Dort hat am Ende Bronte Law gewonnen. Wieder eine Engländerin mit minus 17 2 Schläge vor den geteilten Dritten. Madeleine Sextrom aus Schweden und Brooke Henderson aus Kanada und Nasa Hataoka, die Japanerin, auch auf dem geteilten 2. Platz. Und Caro Masson, die wurde geteilte 11. Und wir hören mal rein in das, was die Siegerin Bronte Law nach dem Turnier gesagt hat.
Oh my gosh, the biggest fight of my life, I think. Yeah, I mean, I started, you know, struggling my driver a little bit out there and I had to really stay strong and, you know, just play to my advantages and, you know, just really try and find those fairways because I was hitting my irons really good. So I, as long as I found those fairways, I was going to create some chances and, you know, ended up doing that towards the end and, yeah, it feels amazing.
Und das hat sich dann am Ende auch im Score durchaus niedergeschlagen. Die Troubles gar nicht, aber sie hat es ja zusammenhalten können. Eine 67 zum Schluss, ein Wire-to-Wire-Sieg.
Das ist auf jeden Fall komplett überzeugend. Da war ein einziges Bogey an der 9 dabei, da können wir also wirklich drüber hinwegsehen. Und man muss ja dazu sagen, dass sie im Schlussflight war mit Nasa Hataoka, die ja durchaus schon mehrfach gewonnen hat und also weiß, wie man sowas durchzieht. Und die hat dann nur eine 69 spielen können, ist damit dann genau diese zwei Schläge zurückgerutscht auf den geteilten zweiten Platz, zusammen mit Brooke Henderson und Madeleine Sackström. Und ich meine, du kannst ja immer nur diese Highlight-Videos angucken, die dann auf Social Media oder auf den Websites anzugucken sind. Das nervt, ehrlich gesagt, weil da wird natürlich immer Golf-Channel eingeblendet und du denkst, ja, wenn ich jetzt in Amerika wäre, könnte ich es mir einfach nebenher anschauen. Aber gut, das ist nun mal die Situation hier beim Damengolf immer wieder frustrierend. Aber was man sehen konnte von Bronte Law, und sie ist jetzt ja wirklich seit Wochen dabei an die Tür zu klopfen, um mit Robert McIntyre zu sprechen, ist eine total entschlossene Performance von ihr und das, was sie da gezeigt hat, sie hat ja gesagt, im Prinzip geht es darum, ich muss die Fairways treffen, weil dann habe ich eine Chance, die Grüns gut anzugreifen. Das gilt grundsätzlich natürlich, aber es war wirklich so, dass wenn die da auf dem Fairway lag und dann einen guten Eisenschlag aufs Grün gemacht hat, hat die halt auch immer irgendwie pin-high hingetackert und dann auch selbst wenn da noch ein paar Meter Putt übrig waren, hat sie davon natürlich auch noch ein paar dann umsetzen können. Das waren dann jeweils die Birdies, die sie gemacht hat. Und das ist aber sie ist wirklich sie hat gesagt, das war der härteste Kampf in ihrer Karriere bisher. Das hat mir aber auch angesehen. Sie ist so ein Energiebündel. Sie ist jetzt nicht irgendwie die allerfragilste Spielerin auf dem Kurs, aber ganz beeindruckend, wie sie einfach, ja, einfach ihr Schwung ist so, also wirklich super kraftvoll und das macht Spaß zuzugucken. Und sie hat auch Abschläge gemacht, da hat sie quasi, was Kevin Na beim Putten macht, hat sie bei den Abschlägen gemacht. Das macht Rory McIlroy, wenn es ganz, ganz super läuft, nämlich einen Driver-Abschlag zu machen und fast, also praktisch im Rückschwung schon fast wieder zu, nach vorne wegzugehen, weil du weißt, der war super und der ist Mitte Bahn und super weit und auf dem kann ich aufbauen. Also gar nicht posen und hinterher schauen, sondern wirklich sofort hinterherlaufen. Und das ist dann natürlich ein Zeichen, jetzt läuft's und die hat das wirklich im Griff und sie hat das super durchgezogen. Und ich war da sehr beeindruckt, dass ich glaube, das ist eine Dame, von der wir noch öfter was hören werden, weil die im Moment gerade wirklich so ein Leistungsplateau erreicht, wo sie immer so an die Tür klopft und diesmal hat sich die Tür aufgetan und völlig zurecht.
Völlig zu Recht, also ein gutes Ergebnis von ihr. Caro Masson hatte ich schon angesprochen, geteilte 11. und Sandra Gahl geteilte 49.
Genau, Caro Masson mit einem sehr, sehr guten Ergebnis, also sehr konstant, alle vier Runden in den 60ern, das ist schon mal eine Leistung. 69, 69, 67, 69, da war es halt kein super Ausreißer mit 4,65 dabei, also Ausreißer im Sinne von ganz, ganz toll Ausreißer, aber ein geteilter 11. Platz bei der Konkurrenz, das kann man erstmal so stehen lassen, das ist sicher nicht das Ende der Fahnenstange bei ihr, aber das ist eine sehr gute Turnierleistung, damit war sie, glaube ich, auch unterm Strich zufrieden. Sandra Gahl hat so ein bisschen nachgelassen, in Anführungszeichen, sie hat sehr, sehr gut begonnen mit einer 68 und bei Sandra Gahl ist ja so, ich habe ja neulich mal wieder irgendwie was gesagt, dass sie zurzeit nicht so drin ist. Sie hat einfach einige Auszeiten genommen, zum Teil auch verletzungsbedingt, zum Teil um sich zu sammeln, wie auch immer. Und insofern ist sie jetzt nicht in dem Turnier geschehen, was einfach jede Woche eins nach dem anderen stattfindet, auf der LPGA-Tour drin gewesen. Dafür war die Eröffnungsrunde auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sie hat halt danach alle drei Tage in den 70ern gespielt. Da war nichts Schlechtes dabei. Aber einfach jetzt natürlich nicht das, was sie normalerweise spielen könnte, wenn sie noch besser einfach, denke ich, im Turnierablauf drin wäre. Und wenn sie jetzt aber wieder weiter spielt und sich Praxis holt, ist das, denke ich, eine Frage der Zeit, bis sie da wieder oben aufschlägt. Die Runden waren wirklich jetzt also überhaupt nicht schlecht, nur hat sie jetzt da mit dem ganz vorderen Feld einfach noch nicht mithalten können. Aber ich finde es trotzdem schön, dass sie wieder dabei ist und auch im Cut ist. Und geteilter 49. Platz ist jetzt was, worauf man aufbauen kann.
Definitiv. Wir werden es weiter verfolgen, natürlich das Geschehen auf der LPGA Tour, auf der LET, auf der PGA Tour, auf der European Tour und alles, was sonst noch wichtig ist im Golfsport, erfahrt ihr bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal hat neben Golf natürlich auch noch jede Menge andere Sportarten zu bieten. Klickt euch einfach mal durch unser Angebot bei uns auf der Webseite, abonniert die für euch relevanten Feeds und vor allen Dingen natürlich den Golf-Feed und nur Golf. Und wir hören uns selbstverständlich wieder hier bei uns in der Sendung. Nächste Woche gibt es übrigens unsere reguläre Sendung nicht direkt am Montag, wahrscheinlich erst am Dienstag. Das hat terminliche Gründe, aber wir werden auf jeden Fall euch auch weiter mit Golf versorgen. Meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Desiree, danke.
Sehr gerne.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.